Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der türkische Präsident Erdogan im Juni auf dem NATO-Gipfel in Madrid.
Mit Präsident Putin bin ich in regelmäßigem Kontakt. Als die Republik Türkei glauben wir fest daran, dass der Frieden bewahrt werden muss. Als die Türkei sind wir ein Verbündeter, der mit allen Gespräche führen kann und auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Was treibt, was bewegt Recep Tayyip Erdogan? Die Türkei und ihr Staatschef sind heute unser Thema. Ich bin Isabella Koda. Hallo. Karin Sens, unsere Korrespondentin in Istanbul. Kommt Ihnen die unerwartete Verwandlung Erdogans in eine Art Friedenstaube à la Picasso in den letzten Monaten mit Blick auf seine bisherige Historie, die Sie ja in Istanbul live und in Farbe seit Jahren miterleben, nicht doch etwas spanisch vor?
Ich würde ganz gerne zum Anfang des Krieges zurückgehen, wo wir uns alle Erdogan angeguckt haben und überlegt haben, wie kommt der, salopp gesagt, aus dieser Nummer wieder raus? Denn er kann ja eigentlich mit beiden Ländern gut, mit der Ukraine und mit Russland. Beispielsweise, wenn wir auf das Militärische schauen, er hat der Ukraine Drohnen verkauft, die jetzt auch in diesem Krieg gegen Russland zum Einsatz kommen. Er hat beispielsweise von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft. Er war also erstmal eingequetscht zwischen diesen beiden Ländern. Und hat sich dann aber auf den Vermittlerstuhl gesetzt. Und das ist Erdogans Stärke in einem gewissen Punkt, dass er dann, wenn es eng wird, extrem schnell reagieren kann und oft eben so einen vermeintlichen Nachteil dann, zumindest vorübergehend bis zum aktuellen Punkt, in einen Vorteil verwandeln kann.
Im Juni nächsten Jahres wird in der Türkei ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Noch lange hin, aber am Bosporus herrscht bereits Wahlkampfstimmung, haben Sie mir erzählt. Hat Erdogan auch deshalb den Ukraine-Krieg sozusagen profilierungstechnisch für sich entdeckt?
Naja, also er hat sich natürlich, sage ich mal, jetzt nicht innenpolitisch zu einem Friedensengel entwickelt. Das können wir auf gar keinen Fall sagen. Aber er versucht sich jetzt eben auch als ein Friedensvermittler zu positionieren. Also es ging ja nicht nur um dieses Getreideabkommen, das wir im Sommer gesehen haben, das geschlossen wurde, sondern er hat sich ja damit auch versucht, eben als Vermittler insgesamt für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch zu bringen. Und er ist für viele im Westen zu einem plötzlich sehr gefragten Gesprächspartner geworden. Also erinnern wir uns an März, kurz nachdem der Krieg ausgebrochen war, da haben wir uns hier in Istanbul in der Türkei ein bisschen die Augen gerieben, wer plötzlich alles zu Besuch gekommen ist. An Staats- und Regierungschefs aus Israel, aus Griechenland, aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz war zum Antrittsbesuch da, aus den Niederlanden. Und das sind nicht nur befreundete Länder gewesen, aber plötzlich haben sich alle Augen auf Erdogan gerichtet, eben auch vom Westen.
Vor 2,5 Monaten wurde in Istanbul, Sie erwähnten es, das Abkommen zwischen Kiew und Moskau unterzeichnet, das einen Getreidekorridor für Ausfuhren aus der Ukraine über das Schwarze Meer regelt. Viele Schiffe mit viel Weizen, gleich viel Reputation für Erdogan.
Naja, er musste praktisch reagieren auf diesen Krieg. Also das muss man, glaube ich, sagen. Und er hat schon sich ein Stück weit, glaube ich, auch Ansehen erarbeitet, wenn wir uns beispielsweise UNO-Generalsekretär Guterres anschauen, der eben bei diesem Getreideabkommen hier war und ja Erdogan und die Türkei und seine Rolle mit Lob überhäuft hat. Das ist natürlich auch Erdogan runtergegangen wie Butter. Auf der anderen Seite hat sich Erdogan natürlich auch in eine sehr gefährliche Situation gebracht, denn dieses Getreideabkommen läuft nicht nur Ende Oktober aus, da gehen aber alle davon aus, dass es praktisch verlängert werden wird. Aber es steht immer wieder auf der Kippe. Vor allem Putin stellt es eben in Frage, unter anderem deswegen, weil er sagt, na das, was ihr beim Abschließen dieses Abkommens versprochen habt, nämlich, dass es den Hunger in der Welt stillen soll, dass es dagegen ankämpfen soll, das habt ihr gar nicht eingehalten. Denn Fakt ist tatsächlich, dass nur ein kleiner Teil dieses Getreides aus der Ukraine eben in bedürftige Länder geht. Viel geht übrigens auch zum Beispiel in die Türkei, aber eben auch an europäische Länder. Und deswegen hat Putin dieses Getreideabkommen in Frage gestellt. Und für Erdogan wäre es natürlich ein erheblicher Rückschlag, würde dieses Getreideabkommen platzen.
Andere Baustelle, die Türkei kauft seit Kriegsbeginn massenhaft russisches Öl, berichtet der Spiegel diese Woche. Und um nächstes Jahr wiedergewählt zu werden, braucht Erdogan billiges Gas aus Russland. Bekommt er ja gerade auch, weil er sich brav nicht an den Sanktionen beteiligt. Das heißt, Putin hat Erdogan in der Hand?
Erdogan hat tatsächlich um diesen, wie das in der Türkei heißt, Interim verhandelt und ihn offensichtlich auch bekommen. Und das ist für Erdogan tatsächlich gerade mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr fast überlebenswichtig. Und dementsprechend groß ist dieser Druck auf. Aber Russland hat nicht nur dieses Druckmittel des Gases in der Hand gegenüber der Türkei und Erdogan, sondern beispielsweise, wir dürfen nicht vergessen, dass im Süden der Türkei an der Mittelmeerküste auch ein Atomkraftwerk entsteht, das erste des Landes. Und das vor allem in Federführung Russlands. Eigentlich war das als eine Kooperation gedacht. Jetzt ist es aber so, dass da tatsächlich im Endeffekt Russland den Daumen drauf hat und die Türkei mehr oder weniger der Zuschauer dabei ist. Und das eben bei einer Technologie, die natürlich nicht ganz ungefährlich ist, die überwacht werden muss. Und eben auch bei einer Energieliefermenge, die für die Türkei durchaus ins Gewicht fällt. Also wir haben zum einen Gas aus Russland, wir haben zum anderen eben auch ein Atomkraftwerk, das die Türkei versorgen soll und das aber ein großes Stück weit unter russischer Kontrolle ist. Ja, da ist eine ganze Menge russischer Einfluss in der Türkei.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass Erdogan seinen außenpolitischen Aktionismus entwickelt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken, von welchen reden wir da?
Also ich glaube, ganz oben muss man sehen, die Inflation im Land. Erst gestern sind die Inflationszahlen wieder bekannt gegeben worden. Die liegen inzwischen bei über 80%. Also nicht 8%, wie wir das in europäischen Ländern haben, sondern bei über 80%. Und das sind die offiziellen Zahlen. Es gibt eine unabhängige Expertengruppe, die sagt, wir sind bei 180%, also mehr als 180%. Und wenn man das hier in den Geschäften mitverfolgt, dann würde ich sagen, ja, diese 180%, die treffen auch zu, auch die Mietpreise explodieren. Und Erdogan muss dieses Problem, wenn er nächstes Jahr gewählt werden möchte, in den Griff bekommen. Da kommt er gar nicht drum rum. Wir haben im privaten Bereich erheblich steigende Energiekosten. Wir haben aber auch in der Industrie erheblich steigende Energiekosten. Und das ist sicherlich ein ganz neuralgischer Punkt. Der zweite Punkt, der dazu kommt, sind eben auch, was passiert mit den vielen Syrern hier im Land. Wir gehen von 3,6 Millionen aus. Dazu kommt nochmal ein großer Anteil an illegalen Flüchtlingen, die im Land sind. Und die liefern sich inzwischen einen Konkurrenzkampf mit Türken, beispielsweise auf dem Billiglohnsektor, aber eben auch im Billigwohnmarkt. Und das sorgt für eine ganze Menge Sprengstoff, wo viele Türken eben auch unzufrieden sind. Wir haben den Effekt 2019 schon sehen können bei den Bürgermeisterwahlen hier in Istanbul. Da hat Erdogan die Wahl verloren. Nein, er ist nicht als Bürgermeister angetreten, aber sein Kandidat, den er dort positioniert hat, hat die Wahl verloren. Und das ist auf Erdogan auch zurückgefallen. Und da sagen Experten eben auch, da waren die Syrer oder dieses Thema Syrien eines, das Erdogan verschlafen hat und das eben vom Konkurrenten İmamoğlu von der CHP aufgegriffen wurde.
Also jede Menge innenpolitischen Ärger. Verzoff in der Außenpolitik eignet sich da aus türkischer Sicht ja auch immer sehr gut Nachbar Griechenland. Zum Beispiel beim Streit um die Ägäisinseln und deren Status. So klingt Eskalation im nordöstlichen Mittelmeer Mitte September.
Wenn die Zeit reif ist, werden wir das Nötige tun. Wir sagen das immer, wir könnten eines Nachts ganz plötzlich kommen.
Wohin will Herr Erdogan da eigentlich in der Nacht kommen, Frau Senz?
Ja, die Frage ist, ob er kommt oder ob es tatsächlich, sage ich mal, unter Wahlkampf einzuordnen ist. Das ist im Moment auch schwer zu sagen. Aber wenn, dann würde es auf die Ägäisinseln gehen. Laut internationaler Verträge darf dort eigentlich kein Militär stationiert werden. Griechenland tut es aber mit der Argumentation, dass man sich eben vor einer türkischen Invasion schützen muss. Man kann eigentlich kaum glauben, dass Griechenland und die Türkei beides NATO-Partner sind, dass sie Partnerländer sind, dass sie Nachbarländer sind, dass sich die Menschen in beiden Ländern eigentlich ziemlich gut verstehen, dass da ein sehr intensiver Austausch auch herrscht und dass es gerade nach Corona, wo überhaupt gar kein Verkehr mehr, auch beispielsweise mit Fähren nach Rhodos, wo man in einer guten Stunde ist, überhaupt möglich war und dass sich die Leute wirklich gefreut haben, dass man sich auch wieder gegenseitig besuchen darf. Aber dass es auf politischer Ebene so knallt, das hat man eigentlich kaum glauben können. Vor allem nicht mit Blick auf Merz, wo ja der griechische Ministerpräsident Mitsotakis tatsächlich noch in der Türkei zu Besuch war und alle gedacht haben, jetzt stehen die Zeichen tatsächlich auf einer fundierten Versöhnung.
Wenn wir jetzt noch zum östlichen Nachbarn Iran schauen, wie positionieren sich Staatsführung und Bevölkerung der Türkei zu den Protesten dort?
Ich habe mal geguckt, ich habe tatsächlich von der türkischen Regierung bisher keinerlei Aussage zu diesem Thema gefunden. Umso mehr aber von den Menschen hier in der Türkei. Es gibt immer wieder auch Demonstrationen von Iranern, die in der Türkei sind, aber eben auch von Frauen, vor allem von Frauenorganisationen in der Türkei. Denn es geht ja um das Kopftuch, es geht um die Unterdrückung der Frau. Und die Türkei ist ja erst, und Erdogan ist ja erst vor kurzem, vor gut einem Jahr, aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauenrechten ausgestiegen. Das heißt also, man schaut sich sehr genau an, was dort im Nachbarland passiert und zeigt eben auch aus dieser eigenen Betroffenheit heraus auch deshalb eine große Anteilnahme und Solidarität.
Wenn wir zum Schluss nochmal Bilanz ziehen, geht Erdogans Strategie Außen, Randale, Innen, Frieden aus Ihrer Sicht bislang auf? Wird er es nochmal packen bei der Wahl 2023?
Also wenn man nur auf die Zahlen guckt, was Umfragen sagen, dann kommt Erdogans Regierungspartei AKP im Moment so auf plus minus 30% in vielen Umfragen, plus unter 10% für seinen Koalitionspartner, die nationalistische MHP. Das macht also zusammen keine 50%. Das heißt, im Moment sieht es nicht nach einem Wahlsieg aus. Aber Erdogan ist schon sehr oft vor den Wahlen, ich nenne es mal, runtergeschrieben worden, aus dem Amt geschrieben worden. Viel hängt sicherlich davon ab, wie er die Inflationskrise in den Griff bekommen wird oder ob er sie in den Griff bekommen wird. Ich war vor kurzem in einer Suppenküche, würde man in Deutschland sagen. Da hat man auch teilweise Leute gesehen aus der Mittelschicht, die dorthin gegangen sind zu essen. Und das ist eine Schicht, die teilweise Erdogan auch unterstützt hat. Also sprich, wie wird er diese Menschen bedienen können, die ihn bisher gewählt haben, die bisher von seiner Politik auch profitiert haben? Das wird ganz entscheidend sein.
Erdogan im Wahlkampf. Informationen waren das von unserer Korrespondentin Karin Sens aus Istanbul. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Menschen, die in Erdogans Propaganda keinen Platz haben, sind die, die ihren Lebensunterhalt auf der Straße verdienen, etwa als Verkäuferin oder als Müllsammler. In der Türkei arbeiten neben den 30 Millionen Formalbeschäftigten 7 Millionen Menschen in der sogenannten Straßenökonomie. Die aktuelle Hochinflation im Land verschärft ihre Lage. Hören Sie die Reportage dazu aus Izmir von Kaspar Domen.
Morgendämmerung am Rande der 4,5 Millionen Einwohnermetropole Izmir in der Türkei. 30 Hütten aus Brettern, Wellblech, Planen und Autoreifen. Angekettete Hunde und freilaufende Hühner. Adi spannt das dürre Pferd Aschka vor einen hölzernen Wagen und klettert auf den Bock. Ein schwarzes Basecap zum Schutz gegen die Hitze auf dem Kopf. Vor ihm liegt eine Strecke von 35 Kilometern, von Müllcontainer zu Müllcontainer.
6 Uhr fängt an, bis 15, 16.
Übersetzt der Ökonom Osman Zirkeci. Ali verdient seinen Lebensunterhalt in der informellen Ökonomie, also ungesichert auf eigene Faust. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation arbeitet weltweit mehr als jeder zweite Erwerbstätige auf diese Weise. In Afrika sind es von 100 Erwerbstätigen mehr als 85, in Asien mehr als 68, in Amerika 40 und in Europa und Zentralasien gut 25. Da sie im formalen Sektor keinen Job finden, ist eine Tätigkeit im informellen Sektor für viele Menschen die einzig mögliche Erwerbsquelle. Typischerweise generieren sie dabei nur äußerst geringfügige Einnahmen, die sie gleich wieder verbrauchen. In der Türkei seien schätzungsweise 7 Millionen Menschen in der informellen Wirtschaft tätig, sagt der Ökonom, der dazu forscht. Ali verdient seit 30 Jahren sein Auskommen als Müllsammler. Neu auf der Straße unterwegs ist der junge Mann, den der Forscher kurz nach Sonnenaufgang am Ufer anspricht.
Omar, hä? So mit Omer oder Omar?
Omar,
feingeschnittener Bart und schwarze Weste über einem T-Shirt. Mit einem alten Moped hat er an einem städtischen Mülleimer gestoppt, Aludosen herausgefischt und in eine Tüte gesteckt, die zwischen seinen Beinen klemmt. Hinten am Moped ist ein großer grauer Sack befestigt für wiederverwertbares Plastik. Omar kam vor 7 Jahren aus Syrien mit Frau und 3 Kindern. Er zeigt auf seinem Smartphone ein Video. Zu sehen ist ein aufwendiger Wasserfall in einem Privathaus. Den hat er gebaut. 7 Jahre hielt er seine Familie als Handwerker über Wasser. Seit Wochen habe er keinen Auftrag mehr erhalten. Freunde gaben ihm den Tipp, es als Müllsammler zu versuchen. Heute probiere er es erstmals aus.
nach seiner Schätzung so 4-5 Kilo PET und Plastik bis jetzt gesammelt. Und er weiß keinen Preis, er weiß nicht, wo er seine Produkte oder gesammelte Müll weiterverkaufen kann. Gott hilft ihm und dann versucht er für seine Familie ein paar Lira verdienen.
Omar ist nicht der einzige Mensch in einer ökonomischen Notlage hier am Ufer. Auf einem mehrere Kilometer langen Abschnitt steht alle paar Meter ein Angler. Fast alle würden den Fisch verkaufen, um sich ein Zubrot zu verdienen, sagt ein arbeitsloser Anstreicher. Er finde keine Arbeit mehr, weil viele Menschen wegen der hohen Inflation auf Renovierungen verzichteten. Offizielle Stellen beziffern die Inflationsrate in diesem Sommer in der Türkei auf knapp 80%. Unabhängige Stellen halten den doppelten Wert für realistisch. Ab 50% Inflation sprechen Fachleute von einer Hyperinflation. An dem Ufer lässt sich beobachten, wie erfindungsreich Menschen sind, wenn es darum geht, in der informellen Ökonomie Geld zu verdienen. Wer seinen Job in der Türkei verliert, bekommt kaum staatliche Unterstützung. Rund um die Angler hat sich ein informelles lokales Netzwerk gebildet. Händler kommen auf dem Moped vorbei und kaufen die Fische. Sie zahlen an diesem Sommertag pro Fisch etwa 200 Lira und verkaufen sie für 300 Lira weiter an den Großmarkt. Dort kostet der Fisch dann 400 Lira. Wer in einem Restaurant isst, zahlt rund 500 Lira. Niemand hier am Ufer könne sich das leisten, sagt der Anstreicher.
Muhtar Neşe wartet auf uns. Dieses Viertel heißt Eski İzmir oder mit neuem Namen Devrim Mahallesi, Devrim Siedlung.
İzmir besteht aus 30 Stadtvierteln, die jeweils wieder aus einigen Nachbarschaften bestehen. Jede leitet ein Muhtar. Nesse Karaman tut dies in einem kleinen Gebäude. An der Wand Fotos von Atatürk, dem Gründer der Türkei, und dem jetzigen Präsidenten Erdogan. Aber sie zeigt dem Gast das Foto daneben, von der ersten Frau, die in das türkische Parlament gewählt wurde. Mit welchen Fragen kommen die Leute aus der Siedlung?
Benim en büyük sorunum kentsel dönüşüm ve doğalgaz.
Kentsel dönüşüm, die Viertelerneuerung, die Bauerneuerungsproblem. Öteki neydi?
Kentsel dönüşüm, doğalgaz, işsizlik.
Erdgasanschlussverbindung und dritte Sache, vielleicht noch wichtigere, Arbeitslosigkeit, neue Arbeit zu finden.
Muhtar Neşe spricht mit Arbeitgebern im Viertel. Meldet ihr jemand eine freie Stelle, teilt sie diese bei WhatsApp. Aber viele Bewohner müssten Müll sammeln.
Benim mahallemin yarısından fazlası geri dönüşüm.
In meinem Nachbarschaft arbeitende Leute mehr als Hälfte arbeiten als Müllsammler.
Hani o geri dönüşümü yapıyor ama garibanlar toplayıp asıl başkası kazanıyor. Onlar ortada az bir parayla çalışıyorlar. O da çok kötü.
Welche Leute direkt auf die Straße von Müllcontainer Müll sammeln, die verdienen sehr geringe Geld, aber hauptsächlich verdienen große Unternehmen.
Wie wenig Erlöse in der eigenen Tasche landen, weiß Funda Yildiz. Die 29-jährige Mutter, aufgewachsen in der kleinen Siedlung der Müllsammler, sammelt täglich 10 bis 12 Stunden Müll.
Vergangenes Jahr haben wir noch 2 türkische Lira pro Kilo Papier erhalten, jetzt nur noch 1,20. Auch für den anderen Müll sind die Preise gesunken. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was wir verdienen, und dem, was wir brauchen. Diese Lücke wird immer größer. Ich verdiene täglich rund 100 türkische Lira, brauche aber 300 bis 400. Geçen seneye oranla bu sene daha çok ihtiyacımız
var. Sie behelfe sich, sammle auf abgeernteten Feldern liegen gebliebenes Gemüse, verwende Eier von den eigenen Hühnern, koche meist für sich und ihren Sohn eine Suppe aus Tomaten, Wasser und Joghurt. Rund 90% der Straßenhändler seien in der Türkei unregistriert und arbeiteten damit prinzipiell illegal, sagt der Ökonom Osman Sirkeci. Meist würden sie toleriert, aber immer wieder gäbe es Konflikte. Der Ökonom steht mit dem Vorsitzenden einer Organisation für Straßenhändler, Evren Lacin, im Eingangsbereich des Vereins. An den Wänden dokumentieren Dutzende Fotos solche Konflikte. Auf einem verprügeln Ordnungshüter einen Händler, auf einem anderen brennt ein Stand, auf einem weiteren steht eine fassungslose ältere Frau.
Sie ist eine Bäuerin. Sie produziert selbst ein paar Kilo Bohnen und Gurken in ihrem eigenen Garten. Der Ordnungsbeamte nimmt ihr ihre Waage weg und ihre Ware vielleicht auch.
Evren Lacin hat sich als Straßenhändler in die Mittelschicht hochgearbeitet.
Wir sind vor 20 Jahren aus Ostanatolien mit einer siebenköpfigen Familie nach Izmir gezogen. Wir konnten unseren Lebensunterhalt nur auf der Straße verdienen. Unsere Familie hat sich hochgearbeitet. Und dann habe ich gedacht, dass ich auch meinen anderen Freunden, den Straßenhändlern und Müllsammlern, helfen will.
In der Organisation ist etwa jeder Vierte der schätzungsweise 250.000 Straßenhändler der Stadt organisiert. Schräg gegenüber vom Vereinsbüro essen Evren und Osman Börek auf Holzschemeln und schauen eine Fernsehsendung. Gast ist der ökonomische Chefberater des Oppositionsführers der Arbeiterpartei CHP. Eine Stunde später betritt er das Vereinshaus, um sich mit Evren Laçin über die Anliegen der Straßenhändler zu unterhalten. Er ist schon der zweite Politiker, der an dem Tag vorbeischaut. Aber sie sehen vor allem das Wählerpotenzial der Straßenhändler, sagt der Vereinsvorsitzende.
Es gibt 7 Millionen Straßenhändler in der Türkei. Wir haben 700 Abgeordnete im Parlament. Aber diese gewählten Abgeordneten sprechen in den Parlamentssitzungen nicht über uns Straßenhändler. Manche sind 4-mal wiedergewählt worden, sitzen 20 Jahre im Parlament, aber kümmern sich nicht um unsere Anliegen. Diese Erfahrung lehrt uns, dass wir nicht mehr irgendwelche Personen wählen sollten, sondern von uns jemand kandidieren sollte.
Er möchte selbst bei den Wahlen im nächsten Jahr antreten. Denn er will die Arbeit aller Händlerinnen und Händler auf der Straße legalisieren und Menschen wie Ali das Leben erleichtern. Der Müllsammler fährt nach einem langen Arbeitstag mit durchgeschwitzten Klamotten und müden Augen seinen Pferdewagen bei einem Depot vor, packt Plastik- und Metallteile in Säcke und wuchtet sie auf eine Bodenwaage. An diesem Tag zahlt der Müllhändler ihm 150 türkische Lira, rund 7,50 Euro. Mehr als die Hälfte des Geldes verschlingt eine Tagesration Futter für sein Pferd, wenn er es mit dem billigsten und mit Stroh gestreckten Futter füttert.
Müllsammeln in der Türkei, Leben jenseits von Erdogans Palast. Das war Kaspar Domen. Hören Sie auch gern rein in einen weiteren Weltzeit-Podcast. Auf der Flucht vor Putin, Russen in der Türkei. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.